Du, Wärme und Licht in unser Leben gebracht hast. Wirklich Wärme und Licht. Das ist was Schönes. Berühre uns heute Morgen mit dieser Wärme und mit diesem Licht und dann mache unsere Herzen hell. Richtig hell. Dass wenn wir rausgehen in die neue Woche, dass wir leuchten im besten Sinne und dann andere merken, da ist Helligkeit, da ist Wärme, da ist Liebe, da ist Freundlichkeit und. Weil du dabei bist und dann, wenn sie uns fragen, können wir ihnen sagen, das bist du, Jesus. So beschenk uns jetzt mit deiner Wärme, deinem Licht und deiner spürbaren Gegenwart und hilf uns zu verstehen, was du uns heute sagen möchtest. Danke. Amen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch John Wesley kennt, also persönlich wahrscheinlich eher weniger, aber zumindest den Namen vielleicht kennt. Er lebt im 18. Jahrhundert, war einer der großen englischen Erweckungsprediger und er war der Begründer der methodistischen Kirche. Und von ihm wird berichtet, dass er eines Nachts geträumt hätte und er wäre auf dem Weg in die Ewigkeit gewesen. Und da kam er zu einem mächtigen Portal und dann hat er gefragt, ist das der Himmel? Nein, hier ist die Hölle, bekam er zur Antwort. Bisschen erschrocken war er, aber er hat weiter gefragt, er hat sich getraut. Gibt's hier in dieser Hölle Mitglieder der englischen Hochkirche? Ja, sehr viele. Auch Baptisten? Ja, sehr viele. Da hat Wesley über seine eigene Kirche nachgedacht. Und er hat gefragt, gibt's hier auch Methodisten? Und wieder die Antwort, ja, sehr viele. Boah, das hat ihn dann doch geschockt. Und dann ist er schnell weggerannt zu dem anderen Portal. Und dann hat er gefragt, gibt's im Himmel Methodisten? Nein, keinen einzigen. Aber doch Lutheraner? Nein, keinen einzigen. Aber Reformierte oder Baptisten? Nein, keinen einzigen. Das hat ihn auch erschreckt. Und dann hat er nur noch gerufen, ja, wer ist denn dann im Himmel versammelt? Darauf hat er die Antwort gehört, hier gibt es nur ehemalige Sünder, die durch das Blut Jesu gerecht und damit zu Heiligen geworden sind. Und dazu lese ich Worte aus dem Brief an die weltweite Christenheit, aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 6. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe, und sei darauf bedacht zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen. Bevor ich in den Bibeltext einsteige, möchte ich ein paar Worte verlieren über das Stichwort Berufung. Ich bin selbst mit einem sehr einseitigen Verständnis von Berufung aufgewachsen. Und deshalb habe ich gedacht, weiß nicht, was hier so für eins herrscht, ich sage mal ein bisschen was. Mich hat dieses Verständnis hineinbegleitet bis in meine Zeit, als ich als Pastor in der Gemeinde gearbeitet habe. Also, ursprünglich war ich zum Pastor berufen. Und nach meinem damaligen Verständnis von Berufung würde ich heute nicht mehr im Segen Gottes leben. Denn wer die ursprüngliche Berufung Gottes aufgibt, der verlässt damit auch die Segenslinie Gottes über seinem Leben. Oder anders gesagt, wenn du wie ich zum Pastor berufen bist, oder auch zu irgendwas anderes berufen bist, dann darfst du in deinem Leben nie mehr irgendwas anderes machen. Eine Berufung gilt für immer. So wurde es damals gelehrt. Manche lehren das übrigens bis heute noch so. Und in meinem Fall war es sogar noch so, dass diese Berufung ja auch durch ein Missionswerk sogar bestätigt worden ist. Damals gab es eine offizielle Ordination zum Pastor, eine, die sogar vor dem deutschen Staat seine Gültigkeit hatte, indem ich dann auch vom militärischen Dienst freigestellt worden bin, war ja ehemals Soldat gewesen und so. Also, ich könnte heute eigentlich nicht mehr im Segen Gottes leben, weil ich seit etwa 16 Jahren kein angestellter Pastor mehr bin. Aus der Sicht der Bibel ein völlig abwegiger Gedanke. Als hinge der Segen Gottes von meinem Beruf ab. Und dennoch bekommen wir im heutigen Bibeltext gesagt, jeder von euch hat eine Berufung. Jeder. Ausnahmslos. Jeder. Aber wie äußert sich die, wenn sie nicht zwingend mit einem Beruf oder mit einer Lebensaufgabe verbunden ist? Berufung hat für mich zunächst nichts damit zu tun, ob ich ein Elternteil bin oder ob ich Lehrer bin oder Handwerker bin oder Angestellter oder Selbstständiger oder vielleicht sogar freischaffender Künstler. Und das, obwohl es Menschen ja gibt, die tatsächlich in ihrem Beruf auch ihre Berufung gefunden haben. Und das ist was Wunderbares, ja? Ganz klar. Nicht umsonst haben die Worte Beruf und Berufung in unserer Sprache die gleiche Wortwurzel. Also das hängt schon auch zusammen. Wenn das aber die einzige Wahrheit über Berufung wäre, was wäre dann mit all den Menschen, die keine Lebensaufgabe haben? Was wäre mit all den Menschen, die keinen Beruf ausüben können, weil sie arm sind, krank sind, behindert sind, in irgendeiner anderen Weise eingeschränkt? Also wir merken sehr schnell, der Begriff der Berufung muss ein bisschen weiter gefasst werden, wenn wir ihm wirklich gerecht werden wollen. Und genau das macht der Apostel Paulus mit diesen Worten aus Epheser 4, 1 bis 6. Ich lese sie nochmal, damit sie uns vertrauter werden. So, ermahne ich euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn, also Paulus, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe und sei darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen. So ermahne ich euch nun, dass ihr der Berufung würdig lebt. Ich habe mir gedacht, wow, was für ein negativer Einstieg in so ein wichtiges Thema. Für manche Christen ist das ja der Anlass dazu, das einfach zu überlesen. Oh, ich glaube, den Abschnitt, so ermahne ich euch nun, buh. Ja. Populär ist das ja nicht, wenn man das so macht. Ne? Macht ja Druck auf die Nachfolger Jesu, wenn man sowas sagt. Und wer sowas macht, der wird in unserer heutigen Zeit ganz schnell so mit dem Begriff Gesetzlichkeit in Verbindung gebracht. Oder wie es mir einmal jemand gesagt hat, hey, wenn du die Vorgaben der Bibel so streng umsetzt, dann macht doch das Leben überhaupt keinen Spaß mehr. Aber wie ist denn das mit den Forderungen der Heiligen Schrift? Und da bleibe ich jetzt mal einfach bei denen im Neuen Testament der Bibel. Sonst fliegt mir womöglich meine Argumentation gleich um die Ohren, weil man ja mit den Worten des Alten Testaments in so einer Sache ganz schnell in dieser Schublade von Gesetzlichkeit und Gesetz und Glauben erarbeiten wollen und so landet. Aber sind die Forderungen der Heiligen Schrift, sind die gesetzlich? Liebt einander, ertragt einander. Heißt ja hier, ne? Lebt würdig, schaffet, dass ihr selig werdet. Heilt Kranke, kämpft den Kampf des Glaubens, treibt böse Geister aus, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, weckt Tote auf, widersteht dem Teufel, betet zu jeder Tages- und Nachtzeit. Lest mal das Neue Testament durch, da gibt's noch ein paar. Sind diese Forderungen der Heiligen Schrift gesetzlich? Zur Erinnerung, wie verhält man sich eigentlich, wenn man gesetzlich lebt? Gerade in Bezug auf Worte der Heiligen Schrift. Also ein gesetzliches Verständnis der Forderungen der Heiligen Schrift ist ganz eng mit dem sogenannten Verdienstgedanken verbunden. Das heißt in der Praxis, ein Nachfolger Jesu erfüllt die Forderungen der Heiligen Schrift nur deshalb, um bei Gott Pluspunkte zu sammeln. Sich gut darzustellen. Ich selber bin in einem gesetzlichen Umfeld aufgewachsen. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn du Dinge nur deshalb tust, weil du davon überzeugt bist, Gott wird dich aufgrund deiner Taten sicher noch mehr lieben als vorher. Und damit er dich noch mehr liebt, weil jeder will ja geliebt werden, hängst noch eine Tat dran und dann noch eine, damit er dich noch mehr liebt und noch besser liebt. Ich habe lange Zeit aus der Motivation herausgelebt, dass geistliche Dinge in meinem Leben oder sich geistliche Dinge in meinem Leben nur erfüllen, wenn ich gehorsam bin. Oder dass meine Gebete erhört werden müssen, wenn ich die Tage vorher gehorsam und gemäß der Heiligen Schrift gelebt habe. Das ist der Verdienstgedanke. Du tust was, damit was passiert. Die andere Seite der Gesetzlichkeit kommt ja tatsächlich aus dem Alten Bund heraus. Ich sage ja bewusst nicht Altes Testament, sondern Alter Bund. Denn im Alten Testament kann man sehr viel darüber lesen und auch lernen, was es bedeutet, im neuen Bund zu leben, in der Gemeinschaft mit Jesus zu leben, unter der Leitung des Heiligen Geistes. Diese andere Seite der Gesetzlichkeit, die kommt aus dem Alten Bund, den Gott geschlossen hat mit Noah, mit Abraham, mit Mose. Und wer im Rahmen dieses Bundes gottgefällig und rein leben wollte, der musste bestimmte Vorschriften, bestimmte Gesetze einfach einhalten, befolgen. Wenn er sie befolgt hat, dann lebte er unter dem Schutz Gottes. Hatte keine Strafe zu befürchten. Also demnach sind Menschen, auch heute, mit einem gesetzlichen Glauben davon überzeugt, dass sie durch die Einhaltung der Forderungen der Bibel bei Gott etwas bewirken können. Sich ihr Heil irgendwie noch erarbeiten können. Besser dastehen können, wenn sie was tun. Und alle, die das nicht in genau gleicher Weise tun, und so ging es mir damals auch, die sind außerhalb des neuen Bundes. Das sind nur die Christen zweiter Klasse. Mensch, lesen ihre Bibel nicht gescheit und so weiter. Ja? Dann kommt es so zu Abstufungen. Und vor diesem Hintergrund steht diese Frage, sind die Forderungen der Heiligen Schrift gesetzlich? Oder anders gefragt, was will denn Paulus damit erreichen, wenn er sagt, so ermahne ich euch nun? Paulus kam ja ursprünglich auch aus diesem Umfeld. Er war ein Pharisäer, ein Schriftgelehrter, ein Gesetzeshüter. Bei einem Gelehrten namens Gamaliel ist er gelehrt und geschult worden. Die Einhaltung des Gesetzes stand über allem. Deshalb hat er auch die Christen verfolgt, weil die lagen ja ganz daneben. Also hier von Paulus ein Rückfall in die guten alten Zeiten? Nein. Ich glaube eher, Paulus hat etwas mehr gewusst, als viele Nachfolger Jesu jemals wissen werden. Und auf der Basis dieses Offenbarungswissens, das er ja von Jesus selbst erhalten hat, da kann er jetzt die Nachfolger Jesu ermahnen. Das heißt, wir bekommen hier wieder ein Geheimnis gelüftet. Und dieses Geheimnis heißt, in unserer Welt der Tische und Bänke, in unserer Welt geht nichts von alleine. Oder wie es Paulus an anderer Stelle mal ausdrückt in Philipper 2, schaffet, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist's, der in euch birgt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Und bei vielen Nachfolgern geht bei diesem Text der Fokus sofort auf das, was Gott für uns tut. Und ja, es ist so, dass Gott das Wollen und das Vollbringen schenkt. Ganz klar. Das werde ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Gott schenkt es dir, dass du etwas willst. Zum Beispiel eben ihm gehorsam nachzufolgen. Und wenn es dann losgeht, bin ich auch sicher, dass er, frei nach Philipper 1, auch vollbringen wird, was er angefangen hat. Ganz bestimmt. Was aber geschieht, wenn es erst gar nicht losgeht, weil du das Wollen zwar verspürst, das dir Jesus geschenkt hast, aber dann nichts damit machst? Kannst dich ja weigern. Können wir Menschen ja. was geschieht dann? Ganz ähnlich wie bei den Gleichnissen von den anvertrauten Pfunden, den anvertrauten Talenten, bei denen Menschen etwas anvertraut wurde, weil sie etwas damit machen sollten. Und sie haben dann ganz unterschiedlich darauf reagiert. Könnt ihr mal lesen in den Evangelien. Schaffe, dass ihr selig werdet. Ja, Jesus schenkt das Wollen und Vollbringen, aber er tut es nicht für dich. Alles, was du selbst tun kannst, wird Gott nicht für dich erledigen. Gott wird dir keine Arbeitsstelle geben, wenn du dich nicht mindestens auf die Suche nach einer machst. Gott wird keinen Konflikt lösen, wenn du dich nicht daran beteiligst, wenn du nicht auf Menschen zugehst, wenn du, sofern das möglich ist, nicht anfängst zu sprechen, dich vielleicht entschuldigst und so weiter und so fort. Manche sitzen, habe ich schon gehört, als Pastor in der Gemeinde, ja, Gott wird das machen, Gott wird uns da, er wird uns den Konflikt lösen, sei nee, wird er nicht. Wieso nicht? Weil du nichts machst. Gott wird unsere Gemeinde nicht bauen, wenn wir uns nicht aktiv einbringen, wenn wir uns nicht fragen, Gott, was ist meine Aufgabe in der Gemeinde? Mit was hast du mich befähigt, begabt und bewusst auf Leute zugehen und sagen, wo kann ich mich einbringen, was kann ich tun und so weiter. Gott wird nichts tun, was Menschen von sich aus tun können. Schaffet, dass ihr selig werdet. Ich habe zu dem Thema Gott einmal gefragt und habe gesagt, aber warum greifst du eigentlich nicht viel öfter ein, so in die menschlichen Zusammenhänge? Du hast alle Macht, immer alles tun zu können, alles lösen zu können. Du bist allmächtig, allgegenwärtig, allwissend, allweise. Und ich meinte dann vom Heiligen Geist zu hören, ja, mein Sohn, ich könnte viel öfter eingreifen, aber ich tue es deshalb ganz oft nicht, weil ich so wenig wie möglich in die Dynamiken menschlichen Lebens eingreifen möchte. Wenn es nötig ist, greife ich auch übernatürlich ein, keine Frage. Ich lasse niemand hängen, niemand im Stich. Aber ganz so oft, wie manche es gerne hätten, muss es nicht sein. Das ist göttliche Weisheit. Um was geht's also, Paulus, wenn er uns im heutigen Text ermahnt? Es geht nicht um Gesetzlichkeit oder gesetzlich motiviertes Handeln, sondern es geht ihm um Gehorsam. Nicht um Gehorsam, der bei Gott Pluspunkte sammeln möchte oder der sich die Liebe Gottes durch eigenes Handeln irgendwie erarbeiten möchte. Das ist im neuen Bund nicht möglich. Das geht nicht mehr, weil Jesus Christus diese Mechanismen für alle Zeit außer Kraft gesetzt hat. Das funktioniert nicht mehr. Und deshalb geht es Paulus nicht um Gesetzlichkeit, sondern um Gehorsam der Nachfolger Jesu. Ein Gehorsam, bei dem sie deshalb das tun, was die Heilige Schrift sagt, weil Jesus für sie alles getan hat, damit ihnen alle Dinge in ihrem Leben zum Besten dienen können. So steht es in Römer 8. Und vor diesem Hintergrund möchte ich jetzt im zweiten Teil der Predigt auf dieses Thema schauen. Du bist berufen. Wozu wir berufen sind, das wird sich im Verlauf der Predigt ganz bestimmt klären. Ihr werdet es merken. Zunächst einmal weist uns Paulus aber darauf hin, dass wir der Berufung würdig leben sollen, zu der wir berufen wurden. Und im Urtext steht an dieser Stelle das gleiche Wörtchen für würdig, wie es auch in 1. Korinther 11 in Bezug auf das Abendmahl steht. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an die Worte, wer nun unwürdig, also nicht würdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt. Und in diesem Zusammenhang, da hat sich mir mal die Frage gestellt, was bedeutet es eigentlich, würdig leben, sich würdig verhalten? Und ich denke, dass es auch hier nichts anderes bedeutet als im Zusammenhang mit dem Abendmahl. Würdig Abendmahl feiern bedeutet, dass ich das Lebenswerk Jesu achte, ehre, respektiere und feiere. Das ist ganz wichtig. Wenn wir demnach die Berufung würdig leben wollen, die wir von Jesus erhalten haben, dann in dem Sinn, dass wir dabei Jesus immer als den im Blick haben, der er für uns geworden ist in Erlösung, Befreiung und Heilung. Frei nach dem, was Paulus in seinem Brief an die Christen in Kolosse geschrieben hat, in Kolosser 3,17, alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott, dem Vater, durch ihn. Etwas im Namen des Herrn Jesus tun, das bedeutet es in seinem Sinn tun. Seinen Willen dabei beachten, beziehungsweise auf das achten, was in der Bibel geschrieben steht zu dem, was ich gerade tun möchte. Das setzt natürlich voraus, dass ich weiß, was dazu in der Bibel steht, und das weist dann wieder auf eine bestimmte Fleißaufgabe hin, ihr versteht schon. Und auf welche Weise sollen wir das tun? In aller Demut und Sanftmut in Geduld. Ich habe mir überlegt, jeder der Begriffe ist eigentlich wieder ein ganzer Vortrag. Ja? Was sicher auch wichtig wäre, also wenn man nur dran denkt, was bei den Nachfolgern Jesu so im Kopf alles herumschwirrt, wie zum Beispiel Demut gelebt werden soll. Ich fand es irre spannend, ich habe da mal nachgeschaut auch in diesem Internetlexikon Wikipedia, was dort steht zu Demut. Ich dachte, das interessiert mich jetzt doch mal. Und das hört euch das mal an. Entgegen mancher Formen des religiösen Lebens, in denen eher Demütigung als Demut im Vordergrund steht, wird in der heutigen christlichen und jüdischen Spiritualität Demut nicht als ein sich klein machen oder als Leugnen des eigenen Wertes gesehen, sondern als realistische Selbsteinschätzung des Menschen in seine Position in der Welt, seiner eigenen Geringheit im Vergleich mit der Größe Gottes, aber zugleich seiner Würde und seinem Wert als Geschöpf und Kind Gottes. Wow, wenn ihr euch das jetzt nicht merken konntet, Wikipedia, ihr findet sie, Demut. Der Ausdruck Demut, der kommt aus dem Althochdeutschen, Diomoti, hat man da gesagt damals, oder Chimoti, oder keine Ahnung, ich war nicht dabei damals. Aber das wird so mit Gesinnung eines Dienstwilligen übersetzt. Da kommt es eigentlich her. Zwei Wortbestandteile, Mut und Dienen, das steckt drin in diesem Wort. Also Demut als Mut zum Dienen, so würde ich es mal sagen. Und daneben nennt Paulus jetzt noch die Sanftmut, mit der Nachfolger Jesu ihre Berufung würdig leben sollen. Sanftmut, das ist ja eine Frucht des Geistes. Galater 5,22, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Doppelpunkt. So sagen es viele Ausleger. Sagen, Liebe ist eigentlich von der Punktuation im Urtext, müsste da ein Doppelpunkt stehen. Also Liebe und alles, was danach kommt, als Ausdruck der Liebe. Deshalb Frucht des Geistes in der Einzahl. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Doppelpunkt, Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen all dies ist das Gesetz übrigens nicht, steht dort auch. Also das Gesetz hat nichts dagegen, wenn ihr euch so verhaltet. Das ist biblischer Humor. Also im Allgemeinen wird sie so als milde, als nachsichtige, ausgeglichene, ruhige, wohlwollende Gesinnung eines Menschen angesehen. Und ich spreche hier ganz bewusst von Gesinnung und nicht vom Temperament. Denn sanftmütig, das können auch die Extrovertierten sein. Aber auch die Introvertierten. Denen sagt man sowieso nach. Sanftmütig können aber auch die hitzigen Gemüter sein. Genauso wie die ruhigen Menschen. Wenn das nicht so wäre, dann würde Paulus es nicht für alle Nachfolger Jesu vorgeben. Also stellt euch das vor, auch der Hitzkopf kann sanftmütig sein. Er soll sogar. So ermahne ich euch nun. Ne? Also wir leben unsere Berufung in Sanftmut und Demut. Und als ob das nicht schon Herausforderung genug wäre, kommt jetzt noch Geduld dazu. Wer von euch möchte gerne Geduld lernen? Nein, das wollt ihr nicht. Ihr wollt das nicht. Ich glaube das nicht. Natürlich möchten wir gerne geduldiger werden, klar. Ja, das schon. Aber ich werde Gott nicht darum bitten, gib mir Geduld. Nein, das werde ich nicht tun. Denn das Lernprogramm, das dann folgt, das ist gespickt von Verzögerung, von Verlängerung, von Situationen, die nicht eintreten, von Dingen, die dir nicht gelingen. Und diese. Das will doch kein Mensch. Also ich will es nicht. Und dennoch gehört es zum Leben dazu. Ja? Also ich habe es nicht gezählt, wie oft ich vom Heiligen Geist schon gebeten worden bin, Hans-Werner, hab noch ein bisschen Geduld. noch ein bisschen Geduld. Komm, gib jetzt nicht auf. Hab noch ein bisschen Geduld. Und mit der Zeit habe ich herausgefunden, dabei geht es gar nicht darum, dass Gott es jetzt gerade nicht hinbekommt, sondern nach dem Motto, jetzt warte noch ein bisschen, weißt du, ich muss noch was machen, ich habe es noch nicht gecheckt und so. Nein. Mir ist allerdings im Verlauf meines Lebens klar geworden, es geht dabei um ein ganz mächtiges Fundament meines Glaubens. Wenn wir Geduld lernen sollen, beziehungsweise einfach zur Geduld aufgefordert sind, dann geht es gar nicht um Geduld. Das ist spannend. Wie äußert sich denn Geduld? Geht es beim Leben in Geduld um menschlichen Aktionismus? Ärmel hochkrempeln? Das ist nicht meine Erfahrung. Ich habe vielmehr die Erfahrung gemacht, dass es bei geduldigem Warten darum geht, dass ich meinem Gott mein tiefstes Vertrauen ausspreche, dass er zu seiner Zeit die Dinge umsetzen wird, die ich nicht tun kann. Geduld ist nicht unbedingt passives Verhalten, nicht Hände in den Schoß legen, ganz und gar nicht. Geduld ist, die Dinge zu tun, die getan werden müssen und die ich auch tun kann, aber dabei eben auch darauf vertrauen, dass Gott das tut, was nur er tun kann. Und jetzt kommt's, zu seiner Zeit. Und das kann dauern. Ich denke, jeder von uns hat schon mal darauf gewartet, dass sich Dinge wie gewünscht entwickeln oder dass sich irgendein Wunsch im Leben erfüllt. Hilft es wirklich, dass wir einen Samen in die Erde stecken und jeden Morgen kommen und ausgraben und gucken, ob schon was dran gewachsen ist? Wer ein bisschen was davon versteht, schüttelt sofort den Kopf. Das ist Quatsch. Und doch ist es schwierig, Prozessen ihren Lauf zu lassen, weil man denkt, es müsste doch schneller gehen. Der andere müsste sich doch jetzt endlich mal melden, auf uns zukommen, gucken, dass es vorangeht. Das war so interessant in dem letzten halben Jahr, wo es um diesen unteren Raum ging und die VR-Bank. Ein halbes Jahr lang haben die gebraucht. Wie oft habe ich gehört, Hans-Werner, du musst doch jetzt mal nachhaken, du musst doch da jetzt mal was machen und jetzt komm und jetzt mach doch mal Druck. Und es hat trotzdem ein halbes Jahr gedauert. Ja? Und ich habe viel Druck eben nicht weitergegeben. Und heute haben wir zu diesen Menschen, die verantwortlich sind, ein gutes Verhältnis wie nie zuvor, weil wir eben keinen Druck gemacht haben und geduldig gewartet haben, auch wenn wir mit ihnen natürlich im Gespräch geblieben sind, bis Gott das getan hat, was wir nicht tun können, nämlich sie dazu zu bewegen, das zu tun, was wichtig ist, damit wir diesen Raum haben. Schon der weise Salomo, dieser König, der wusste, ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Man mühe sich ab, wie man will, so hat man doch keinen Gewinn davon. Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur, dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Also den Prediger mal lesen, Kapitel 3 steht das. In diesen Worten, da steckt so viel Weisheit drin, so viel Lebensweisheit drin. Manche sagen ja, oh Salomo, der war ein bisschen arg depressiv, als er das geschrieben hat, bisschen lebensmüde. Aber ich denke, dass er einfach auf der einen Seite vom realen Leben irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt worden ist zu dieser Zeit, ja, klar. Aber dass er auf der anderen Seite auch versucht hat, dann damit umzugehen. Er ist sich bewusst, dass es nicht nur darum gehen kann, sich im Leben dem hinzugeben, Genuss und im Überschwang unterzugehen. Für ihn ist klar, Demut, Sanftmut und Geduld sind ganz wichtige Gesinnungen und Tugenden, wenn es darum geht, ein gottgefälliges, aber vor allem, und ich glaube, das ist das Wichtigste, ein sinnvolles Leben zu führen. Und damit sind wir beim nächsten Punkt, wie wir unsere Berufung leben sollen. Dazu zitiere ich den dritten Vers aus Epheser 4. Ertragt einer den anderen in Liebe. Sei darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Puh, was ich schon alles gehört habe darüber, wie man Liebe leben soll. Muss doch immer lieb sein. Den anderen lieb haben. Da waren Stielblüten dabei, ich sag's euch. Für mich ist auf jeden Fall klar, zur Liebe gibt es keine Alternative. Klar, wir sind dazu aufgerufen, die Menschen zu lieben und Jesus hat es als Erkennungszeichen dafür ausgerufen, dass wir Jünger Jesus sind. Ihr werdet sie daran erkennen, dass sie Jünger Jesus sind, dass sie einander die Köpfe einschlagen. Ach nee, halt, falsch. Dass sie einander lieb haben. Zur Liebe des Menschen gibt es keine, zu den Menschen gibt es keine Alternative. Auch wenn ich da noch kräftig am Lernen bin, klar. Aber ich will die Menschen lieben. Ich will sie lieben, weil sie es wert sind. Sie sind es wert. Wirklich alle. Und dieses Wollen, das ist ja auch eines, das Gott mir geschenkt hat, wie ich es vorhin erwähnt habe. Gott schenkt das Wollen, dass wir lieben wollen können. Aber sie dann praktisch zu lieben, das ist mein Job. Das muss ich machen. Jemand anrufen, zu jemand hingehen, jemand was Gutes tun und. Liebe Worte sagen, auf eine Mail antworten, keine Ahnung. Wird Gott nicht sagen, lass das mal, diese Mails, das mache ich mit den Mails und ich rufe den dann mal an. Und die Liebe leben, da bin ich gefragt. Aber das heißt nicht, dass ich mit allen in Harmonie leben muss. Harmonie ist eine super Sache und ich liebe es, wenn Menschen in Harmonie zusammenleben. Hab's euch ja schon mal erzählt, dass bei mir Filme immer mit Happy End ausgehen müssen. Ich brauche diese Harmonie. Da hätte ich oftmals gern so den Telefonnummer von so einem Typen, der so die Filme macht. Ich brauche Harmonie. Ganz toll, wenn Menschen Harmonie haben, ganz klasse. Aber ich werde sie niemals zum Ideal ausrufen. Auch nicht in der christlichen Gemeinde. Und deshalb sind Gemeindeleiter auch nicht die Harmoniebeauftragten der Gemeinde. Wir werden von Paulus im Römerbrief dazu aufgerufen, mit allen Menschen Frieden zu haben, sofern wir es beeinflussen können. Aber ich sage euch aus eigener Erfahrung, wenn man anfängt, ein Friedensstifter zu sein, dann gerät die Harmonie einer Gemeinschaft manchmal mächtig aus den Fugen. Wer Frieden stiftet, der muss auch unter Teppiche schauen, unter die ganz viel gekehrt worden ist im Laufe der Zeit. Und was da dann an Staub vorkommt, das vernebelt die Harmonie manchmal ganz kräftig. Wer Frieden stiftet, der muss Menschen mit ihrem Verhalten konfrontieren, das manchmal eben nur vordergründig liebevoll daherkommt. Hintergründig oft geprägt ist von Stolz, von Egoismus, von Rebellion und was auch immer. Wer Frieden stiftet, der muss auch bereit sein, unpopuläre Entscheidungen zu treffen, damit Frieden werden kann, auch wenn es nicht allen gefällt. Aber alles getragen von der Liebe Jesu versteht sich von selbst. Denn Paulus sagt hier nicht nur, wie wir etwas tun sollen, sondern auch welches Ziel dieses Verhalten haben soll, Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Das geht nicht, wenn wir als Friedensstifter die Liebe einfach unter den Tisch fallen lassen. Lasst uns also in unseren Beziehungen zueinander nicht zu Harmoniebeauftragten mutieren, sondern Friedensstifter sein, damit wir in Einigkeit miteinander auf dem Weg des Glaubens unterwegs sein können. Und was ist die Einigkeit des Geistes durch das Band des Friedens? Darüber lässt uns Paulus ja hier nicht im Ungewissen. Wir sind ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung, eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen. Und damit komme ich auf die Zielgerade. Warum betont Paulus das mit dem ein so? Natürlich wegen der Einigkeit, aber natürlich auch deshalb, weil damals Kleinasien multireligiöses Umfeld und da gab es für jede Fähigkeit, die ein Mensch hat, für jede Begabung, die ein Mensch hat, einen eigenen Gott oder irgendeinen eigenen Geist, der dazu fürs zuständig ist. Und Paulus sagt, nein, nicht bei uns. Ein Geist, ein Gott, ein Vater, einer, der zuständig ist. In 1. Korinther 12, wo es um die Gaben geht, betont es Paulus auch nochmal, weil es das gleiche Umfeld ist. Ich habe manchmal den Eindruck, dass Paulus in diesem Brief ganz schön viel Wissen über die Dynamiken und Prozesse geistigen Lebens voraussetzt. Wenn man das so liest, denkt man, was der alles gewusst haben muss, was ich noch nicht weiß. Auf der anderen Seite darf uns das gar nicht wundern. Habt ihr die Apostelgeschichte schon mal gelesen? Da kommt man dann in Kapitel 19 zu der Stelle. Paulus redete täglich in der Schule des Tyrannus, das war in Ephesus, also in dieser Stadt. Und das geschah 2 Jahre lang täglich. Sodass alle, die in der Provinz Asien wohnten, das Wort des Herrn hörten, Juden und Griechen. Also wenn wir 2 Jahre lang jeden Tag bei Paulus in die Schule gegangen wären, dann wüssten wir über die biblischen Zusammenhänge auch viel mehr Bescheid, als es so vielleicht im Moment bei dem einen oder anderen unter uns so der Fall ist. Könnt ihr jetzt selber für euch beurteilen, wie weit ihr da schon seid. Was schreibt Paulus hier über Frieden, Stiften und Einigkeit? Wir sollen uns bewusst sein, dass wir zum Leib Christi gehören, von dem Jesus das Haupt ist. Wir haben den einen Heiligen Geist Gottes und sind zu einer Hoffnung berufen. Kolosser 1,27, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, und all dies vereint in Gott, dem allmächtigen Vater im Himmel. Wow. Gut, jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere schon die ganze Zeit, Hans-Werner, wann kommst du jetzt endlich auf den Punkt? Du hast gesagt, wir sind berufen und dass wir das erkennen würden und so. Wann sagst du es uns jetzt eigentlich, zu was wir berufen sind? Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass ich bei der Berufung zwar um eine Lebensaufgabe handeln kann und auch einen Beruf, das kann also zusammenhängen und es ist super, wenn das auch passiert. Und ich glaube, in ganz vielen, vielleicht in den meisten Fällen, passiert das auch. Aber dass man das aus offensichtlichen Gründen generell so nicht sagen könnte, weil es eben auch die anderen gibt. Aber zu was sind wir dann als Menschen berufen, wenn man alles streicht, was einem so begegnen kann in menschlichem Leben? Zu was sind wir dann berufen? Tja, genau darüber habe ich eigentlich die letzten 30 Minuten gesprochen. Ne? Du bist berufen. Wozu? Zu einem Leben im Geist und in der Wahrheit. Du bist berufen zu einem Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Das ist die einzige Berufung, die für alle Menschen auf dieser Erde gilt. Wir sind fast 8 Milliarden Menschen. Ich habe gestern nochmal nachgeguckt, habe gedacht, dass ich heute keinen Stuss erzähle. Ich gucke nochmal. Bin ich auf einen Weltbevölkerungszähler gestoßen. Das war so goldig, weil da standen die Zahlen untereinander. Die Entwicklung der Weltbevölkerung, die Zahlen sind weitergelaufen, während ich geguckt habe. Und am besten fand ich Geburten. Ich habe gedacht, wie schnell Menschen auf die Welt kommen. Super. Fand ich richtig klasse. Gott schafft und schafft und schafft und schafft. Wow. Ja, okay, also, aber das ist nur nebenbei. Also fast 8 Milliarden Menschen und die haben alle diese Berufung. Diese eine Berufung. Ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Dazu sind wir hier auf dieser Erde. Um in Gemeinschaft mit Jesus unter der Leitung des Heiligen Geistes ein Leben zu führen zum Lob seiner Herrlichkeit. So schreibt es Paulus ganz am Anfang ja schon, Epheser 1, Vers 12. Und alles andere ergibt sich daraus unter der Leitung des Heiligen Geistes. Lest mal Psalm 32, Vers 8, wo der Psalmschreiber uns sagt, im Namen Gottes, beziehungsweise Gott selbst sagt das, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Also in die Augen schauen. Wir sind geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das heißt für mich, ich muss hingehen zu Gott und sagen, du hast da was vorbereitet. Was ist das eigentlich? Ihm in die Augen schauen, damit er mich mit seinen Augen leiten kann. Und falls du jetzt immer noch nicht weißt, zu was du im Rahmen der generellen Berufung Gottes im Speziellen berufen bist, dann habe ich zum Schluss eigentlich nur noch eine Bitte. Frag den Gott, der dich berufen hat. Amen.